Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ihr Lieben, ich freue mich, dass wir heute den ersten Gottesdienst im neuen Jahr feiern dürfen. Ich möchte auch euch einen gesegneten Sabbat und ein frohes neues Jahr wünschen. Und auch an unsere Live-Zuschauer, es ist auch schön, dass ihr da seid. Vielleicht sitzt ihr jetzt gerade auch schon mit der Familie gemeinsam im Wohnzimmer und schaut euch unseren Livestream an. Oder vielleicht aber auch noch im kuscheligen, warmen Bett. So oder so soll euch gesagt sein von meiner Seite, es ist schön, dass ihr heute Teil dieses Gottesdienstes seid. Wir kommen ja gerade alle frisch aus den Weihnachtsferien und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das eine der schönsten Zeiten im Jahr. Ja, ich freue mich jedes Jahr, wenn Weihnachten ist, wenn dann die ganzen Feiertage kommen. Und so ist es immer auch eine besondere Zeit, in der man dann die Familien besucht. Also meine Frau und ich, wir reisen dann auch immer sehr viel. Erst die eine Familie, dann die andere, dann kommt dann auch noch Silvester dazu. Es ist also eine Zeit, in der man viel unterwegs ist und viele Menschen, seine lieben Menschen, wieder sieht. Und für mich ist das auch dann immer so auch eine Zeit, in der ich reflektieren darf. Ich weiß, manche machen das eher am Abend, so nach jedem Tag. Wie war der Tag? Dann geht man das so nochmal durch. Für mich ist das oft einfach so die Zeit um die Jahrwende, Silvester. Und da merke ich oft, dass sich auch in meinem Leben Dinge ändern. Zum Beispiel war es eben dieses Jahr so, wir waren eingeladen Silvester in Hamburg bei Freunden. Ich weiß nicht schon mal, ob ihr schon mal in Hamburg wart. Ich noch nie, für mich war es das erste Mal. Und dort wird kräftig mit Moin gegrüßt. Das war für mich erstmal neu, aber eigentlich auch nicht, denn hier in Bogenhofen haben wir das auch ab und zu. Und das ist schön. Deswegen, ich möchte euch ermutigen, besucht unsere Geschwister auch im Norden. Sie freuen sich, wenn ihr kommt. Und naja, so ist es dann manchmal. Dann merkt man plötzlich, dass sich Dinge verändert haben. Und wisst ihr, wo ich das merke bei mir? Während ich früher noch, und ich fange mal so an. Diese Silvester waren wir bei Freunden und die sind da selber erstmal frisch hingezogen und wussten gar nicht, wie das jetzt so sein wird. Wie sind da so die Nachbarn drauf? Wird jetzt gleich hier richtig überall geschossen und geböllert? Und ein bisschen habe ich mich darauf schon gefreut. Und dann kam einfach nichts. Kaum was, ganz weit weg, ein paar Raketen, die man so ein bisschen durchgehört hat. Und wir standen dann da und meine Frau und ich, wir schauen uns an und wünschen uns ein frohes Neues. Und in mir drin denke ich mir schon eigentlich, was ist denn jetzt los? Früher, ja, wäre ich noch mit Kugelraketen Superböller 2 und mit meinen Freunden um die Häuser gezogen und hätten den Nachbargarten gesprengt. Und heute stehe ich gemeinsam mit meiner Frau da und sag: Frohes Neues. Und das war's. Ihr Lieben, ich muss sagen, diese Veränderung gefällt mir. Es ist anders, es ist ruhiger, es ist eben nicht mehr so wie früher. Und wahrscheinlich haben von euch auch einige auch so ein schönes Fest erlebt. Ihr wart bei euren Lieben, ihr wart bei der Familie. Bestimmt ging es euch in dieser Zeit genauso gut, aber ich weiß auch, dass das nicht für jeden so war. Vielleicht habt auch ihr eine Zeit erlebt, in der es sehr stressig wurde. Ich denke da vielleicht eben auch an unsere internationalen Volunteers, die dieses Jahr sicherlich bei guten Menschen waren, bei netten Menschen waren, aber eben nicht bei ihrer Familie. Oder vielleicht auch Menschen, die das Essen zu Hause, das Weihnachtsessen zu Hause verbracht haben, aber kaum wurde das Tischgebet gesprochen, bricht Chaos aus. Und alles gerät in ein Durcheinander. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich kenne solche Weihnachtsfeste. Ich weiß, wie sich das anfühlen kann. Und vielleicht sitzt du heute also auch hier und denkst dir, es ist gerade einmal der erste Sabbat im Jahr und ich habe das Gefühl, ich spüre schon wieder die gleiche Last auf meinen Schultern wie letztes Jahr? Warum beginnt dieses neue Jahr denn genauso, wie das alte erst aufgehört hat? Obwohl man sich doch eigentlich vorgenommen hat, dass es dieses Jahr anders werden sollte, strudelt man sich selber in das gleiche Gewässer. Und jetzt, wo sich dann alles schon wieder danach anfühlt, als würde es bergab gehen, gerade dann ist es doch wichtig, dass man irgendwo wieder einen Lichtblick findet. Und wenn wir doch mal ehrlich sind, wir kennen doch eigentlich alle solche Gedanken. Ja, das ist völlig egal, welche Rolle wir haben, was wir studieren oder was unsere Berufung ist, welche Aufgaben wir hier auf dem Campus haben. Jeder von uns kennt es doch auch. Wenn plötzlich alles danach aussieht, als würde es den Bach runtergehen. Gerade dann brauchen wir eins, ihr Lieben. Ermutigung. Jeder von uns, du und ich, wir alle brauchen Ermutigung, wenn es wieder danach aussieht, als würde alles den Bach runtergehen. Und genau dieses Gefühl, dass in einer Zeit, in der doch eigentlich die Freude da sein sollte, finden wir eine biblische Geschichte, die ebenfalls von einer Geschichte erzählt, die beinahe den Bach runtergehen sollte, die vor fast 2000 Jahren passiert ist. Und ich möchte euch gerne mit in diese Geschichte hineinnehmen. Ja, wir springen jetzt einmal schnell vom Wohnzimmer aus Hamburg mal in diese Geschichte hinein. Und es ist eine Geschichte einer Dorfhochzeit. Denn dort herrschte zuallererst Feierstimmung. Ja, Feierstimmung liegt in der Luft. Das junge Paar ist aufgeregt mit ihren Verwandten und Freunden. Es ist das größte Ereignis im Leben eines Menschen. So groß, dass die Menschen sogar einladen, die gerade erst vorbeikommen. Und ich meine, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie muss das also gewesen sein? Ich stelle mir das so vor, der Postbote, der noch seine letzten Briefe verteilt, der noch kurz mal vorbeikommt und dann heißt es so, hey, bleib doch noch, sei unser Gast. Hab Anteil an dem, was wir heute feiern möchten. Ja, vielleicht das Brautpaar selbst, das sagt, hey, wir wollen heute heiraten. Sei doch unser Gast, bleib doch ein wenig. Oder der Schornsteinfeger, der gerade so seinen Dienst erledigt hat und eigentlich gerade alles wieder zusammenpacken möchte und nach Hause gehen möchte, der aufgehalten wird, hey, bleib doch noch bei uns. Hab doch Anteil und lass uns gemeinsam feiern. Wir wollen heiraten. Oder die Pflegerin, die vielleicht nur kurz vorbeikommen wollte, um nach dem Großvater vom Brautpaar zu gucken und zu sagen, hey, eigentlich muss ich wieder nach Hause, aber wenn ich denn darf, dann möchte ich sehr gerne Teil solch einer Feier sein. Irgendwie total schön. Es ist Feierstimmung, alle sind glücklich. Ein bisschen wie Potluck. Jeder darf bleiben, jeder ist eingeladen. Wir wollen gemeinsam eine schöne Zeit haben. Und ihr Lieben, ihr müsst wissen, die Hochzeit zur Zeit Kana und zur Zeit Jesu war eine Feier, die besonders unter den Armen das größte Ereignis in ihrem Leben war. Und ihr müsst euch einfach nur kurz vorstellen, warum. Weil es für manche von ihnen kein zweites Mal gab, bei dem sie solch ein Fest erleben durften. Es ist ein bisschen so, als würde man alles auf einen Tag im Leben setzen. Als würde man wirklich alles, seine ganzen Vorbereitungen, sein ganzes Denken auf diesen einen Tag, weil man weiß, es wird nur dieser Tag sein, den ich mir leisten kann. Und deswegen soll das schön sein. Und jetzt möchte ich gerne mal zu unseren Mädels sprechen, hier bei uns in der Gemeinde. Liebe Mädels, liebe Frauen, prove me wrong. Hat sich das in den letzten 2000 Jahren auch nur ein Stück weit verändert? Ist es auch nicht heute noch so, dass das junge Herz eines Mädchens immer noch davon träumt, sich die eigene Hochzeit, die eigene Wunschhochzeit vorzustellen? Sich vorzustellen, was werde ich anziehen? Was möchte ich mit meinen Karten machen? Wie möchte ich das Ganze dekorieren? Ich bin mir wirklich sicher, dass viele von euch, die ihr noch nicht verheiratet seid, jetzt schon Pinterest-Posts, Instagram-Posts auf die Seite speichert, um euch Inspiration für eure Kleider, für die Dekoration oder vielleicht sogar für die Fotos jetzt schon speichert. Und liebe Jungs, ich habe euch nicht vergessen. Bei mir ist es gar nicht so lange her. Ich habe auch geheiratet. Es ist schon besonders, wenn man dann sich überlegt, welchen Anzug möchte ich tragen? Wie möchte ich meiner Braut begegnen? Oder auch das Thema, ist vielleicht sogar noch ein bisschen Geld übrig? Darf es vielleicht auch ein paar neue Schuhe sein oder eben auch die Uhr, die man sich schon so lange gewünscht hat, zum Anlass zur Hochzeit, etwas ganz Besonderes? Oder aber natürlich, und ich weiß, an das habt ihr auch gerade eben gedacht, einmal im Leben Traumauto fahren. Einmal mieten und dann zur Hochzeit mit seiner neuen Braut, mit der Braut, eben gemeinsam in diesem Auto fahren. Das ist es doch, was wir uns oft eben so vorstellen, die Erwartungen, die wir haben. Und ich möchte euch gerne eben sagen, prove me wrong, aber das hat sich nicht geändert. Vieles hat sich geändert, aber das ist heute genauso wie vor 2000 Jahren. Auch damals waren Hochzeiten mit Hoffnung, mit Vorfreude und auch mit Erwartungen verbunden. Und darum war es eben auch das größte Fest eines Menschen, das man erleben konnte. Jetzt war das natürlich aber ein bisschen anders. Die Hochzeiten zur Zeit Jesus waren natürlich nicht ganz so, wie wir heute feiern. Ja, und da möchte ich euch gerne mal einen Kontext geben, wie Hochzeiten denn früher gehalten wurden, wie man das früher so gemacht hat. Und dafür habe ich mir Bibelkommentare zusammengesucht, damit ihr das nicht machen müsst. Und ich möchte dort jetzt einfach auf zwei Kommentatoren eingehen, nämlich Craig Keener und Leon Morris. Und sie erzählen in ihren Bibelkommentaren, wie das zur damaligen Zeit war, wie wir uns das vorstellen müssen. Und das war so. Hebräische Hochzeitszeremonien fanden am späten Abend nach einem Festmahl statt. Ja, zuerst wurde gegessen und dann fing eigentlich die Zeremonie in dem Sinne an. Und das begann dann damit, dass die Braut und der Bräutigam in einer Fackelparade mit einem Baldachin, das ist das, was ihr hier seht, das ist so eine Art Zelt, dass sie da drunter zu ihrem Haus gebracht wurden. Meistens dann eben zum Haus des Bräutigams. Und immer, wenn sie dann nach Hause gebracht wurden, nach dieser Zeremonie oder während dieser Zeremonie, war es so, dass sie auf den größtmöglichsten Umweg nach Hause gebracht wurden. Und wisst ihr warum? Damit wirklich jeder Anteil daran haben durfte und diesem jungen, frisch vermählten Paar Glückwunsch zusprechen durfte. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Warum machen wir das heute nicht auch so? Ich weiß, wir fahren mit den Autos durch die Städte, hupen laut rum, die einen freuen sich, die anderen finden es nicht so toll. Aber das persönlich zu machen, wenn wir einfach vielleicht eben durch das Dorf oder durch die Stadt, wo wir eben wohnen, und jeder nimmt Anteil daran und sagt, hey, ich freue mich für euch, euch alles Gute, Gottes Segen. Das wäre doch schön. Und was auch interessant ist, nach der Hochzeit beginnen doch dann die Flitterwochen. Ja, meistens mit einer Hochzeitsreise verbunden. Damals war das anders. Damals gab es eine Art Tag der offenen Tür, bei dem das Hochzeitspaar besucht werden durfte. Ja, und die beiden wurden dann auch wirklich wie eine Art König und Königin oder Prinzessin behandelt. Sie hatten dann so aus Blumen Kronen auf dem Kopf und man hat ihnen Ratschläge mitgebracht, hat ihnen gute Worte gegeben und hat ihnen einfach gesagt, wir freuen uns, dass ihr diesen Schritt gewagt habt. Hochzeiten dauerten auch länger als heute. Ihr müsst euch vorstellen, heute ein Tag, vielleicht noch mit dem Frühstück danach zwei Tage. Hochzeiten zur Zeit Jesus gingen mindestens 3 Tage. Aber wenn es 3 Tage waren, dann reden wir von verwitweten Frauen, die erneut heiraten. Hochzeit zur Zeit Jesus ging bis zu einer Woche. Bis zu einer Woche wurde zusammen gefeiert, gelacht, getanzt. Es wurde einfach sich gefreut, dass 2 junge Menschen eine Entscheidung getroffen hatten. Und ihr müsst euch vorstellen, in einem Leben, das oft von Armut geprägt war, gingen Menschen oft durch das ganze Leben, ohne ein weiteres Mal auf solch einer Hochzeit gewesen zu sein oder solch eine Feier eben erlebt zu haben. Deswegen war es für sie so wichtig, wenn es dieses Fest gibt, dabei zu sein. Und genau mit diesem Hintergrund wird jetzt unser Text, in den ich jetzt mit euch hineingehen möchte, lebendig. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir aufzuschlagen, Johannes, so, hier sehen wir noch ganz kurz, wie das dann eben so ausgesehen haben könnte, eine Woche lang Hochzeit feiern. Jetzt schauen wir einmal in den Text rein. Ich lade euch ein, Johannes 2, Verse 1 bis 2 mit mir aufzuschlagen. Johannes 2, 1 bis 2. Und dort lesen wir, 3 Tage später war eine Hochzeit in Kana, in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich über diesen Text so drüber fliege, dann stelle ich mir eine Frage, wie kommt Jesus eigentlich auf die Gästeliste? Also ich meine, okay, es ist Jesus, wir müssen vielleicht doch nicht drüber reden, aber warum sind dann seine Jünger dabei? Und auch, warum ist die Mutter Jesu, Maria, denn dabei? Und dafür müssen wir uns einmal kurz den Kontext anschauen. Der Kontext zeigt uns, dass Kana 14 Kilometer nördlich von Nazareth lag. Es war eine Art Heimspiel für Jesus. Ja? Und deshalb können wir auch davon ausgehen, dass diese Hochzeit mit Menschen stattfand, die Jesus persönlich kannten. Und so erklärt es sich auch, warum Maria da ist, denn auch sie kannte diese Menschen. Ellen White sagt an der Stelle sogar, dass es sogar Verwandte von Maria waren und dass sie deshalb auch involviert war, mehr als nur ein einfacher Gast. Und dann sind natürlich auch noch die Jünger. Auch darüber müssen wir kurz sprechen. Kapitel 1 beruft Jesus seine Jünger. Und wenn ich mir so vorstelle, wie das wohl gewesen sein muss, dann stelle ich mir das ein bisschen so vor, als wäre das der allererste Tag, an dem man Probe arbeiten muss. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war. Jeder von euch war mal Schüler und ich kann mich gut daran erinnern, wenn man dann das erste Praktikum machen muss und auf einmal dann mit seinen Jungen, ich weiß nicht, wann man das heute noch so macht, mit 14, 15, 16 Jahren muss man eben ein Praktikum machen und dann kommt man zum Hörer, ruft an und hört die Stimme des Chefs. Und man kennt die Person eigentlich noch gar nicht, aber man sagt, ja, mein Name ist so und so und ich möchte gerne ein Praktikum machen. Ist das denn möglich? Ja, ja, genau, kannst du vorbeikommen. Den Tag, die und die Uhrzeit, passt. Uff, fertig. Und man denkt sich irgendwie, ja, ich habe es geschafft. Ich habe endlich ein Praktikum gefunden. Aber was ist genau meine Aufgabe? Was hat der Chef mit mir vor? Was muss ich machen? Was sind die Dinge, die mich erwarten? Genau so stelle ich mir das ein bisschen vor, wenn die Jünger mit Jesus unterwegs sind. Ein paar Dinge haben sie schon erlebt, aber so richtig los ging es noch nicht mit Jesu Wirken. Und von dem her muss das so eine Art erster Tag am Arbeitsplatz gewesen sein. Und während sie also noch ankommen und so ein bisschen noch die Koffer auspacken vielleicht und ein bisschen noch sich fragen, hey, was wird passieren, was wird geschehen, gibt es dann noch eine Person, die sehnsüchtig auf Jesus gewartet hat. Und auch darüber möchte ich heute sprechen, es ist seine Mutter, Maria. Maria hatte ihren Sohn eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ihr müsst euch vorstellen, sie wusste ja, er wurde getauft durch Johannes und auch durch das Verschwinden und auch von dem Verschwinden in der Wüste hat sie mitbekommen. Aber dazwischen hat sie ihn nicht mehr gesehen. Und so sehnte sie sich als Mutter ihren Sohn doch endlich wiederzusehen. Und auch die Frage, wo eigentlich Josef war, da möchte ich eine kurze Antwort geben. Nein, er ist nicht irgendwo falsch abgebogen und hat den Weg dann nicht zur Hochzeit gefunden, sondern wir dürfen annehmen, dass er an dieser Stelle bereits verstorben war und deswegen nicht mehr Teil dieser Hochzeit sein konnte. Aber wenn wir jetzt einmal nochmal zu Maria zurückkommen, möchte ich euch gerne ein Zitat zeigen, das sie in dem Buch Sieg der Liebe, auf Englisch Desire of Ages, niedergeschrieben hat. Die letzten 2 Monate waren für sie sehr sorgenvoll gewesen. Also Marias Zeit. Jesus, dessen Mitgefühl ihr stets ein Trost war, hatte sein Zuhause verlassen. Und an dieser Stelle soll nochmal eingefügt sein, Josef war auch verstorben. So wartete sie jetzt mit besorgtem Herzen auf seine Rückkehr. Als sie die vielen Blicke sah, die auf Jesus gerichtet waren, wünschte sie sich sehnlichst, Er würde der Hochzeitsgesellschaft beweisen, dass er wirklich der Geehrte Gottes war. Sie hoffte auf eine Gelegenheit, bei der er öffentlich ein Wunder vollbringen würde. Und ich bin mir sicher, als Maria Jesus dann sah und sie ihn so sah mit seinen Jüngern als einen verantwortungsvollen, liebevollen Mann, da muss es ihr ganz warm geworden sein um ihr Mutterherz. Sie lernte dann auch noch die Jünger kennen, die ja ganz nervös, fast schon wie Kinder erzählten, was sie bisher schon mit Jesus erlebt hatten und dass sie sich freuen würden auf die Zeit, die jetzt gemeinsam vor ihnen lag. Und wie das dann manchmal aber auch so ist, wenn man Hochzeiten feiert, jeder, der von euch selbst schon verheiratet ist oder schon mal mehrmals auf einer Hochzeit eingeladen wurde, der weiß, es läuft nicht immer ganz so, wie man sich das vorstellt. Und man versucht natürlich, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Man nimmt sich die Zeit, um selbst die Dinge gut vorzubereiten. Als meine liebe Frau und ich gemeinsam unsere Hochzeit geplant haben, nach 3 Jahren des Kennenlernens, haben wir uns entschieden, jetzt möchten wir alles vorbereiten. Wir haben uns ganze 6 Monate Zeit genommen, um alles für diesen einen Tag, was vorzubereiten war, vorzubereiten. Und wenn ich das so sage, muss ich schon ein bisschen schmunzeln und sagen, das ist schon verrückt. Es ist schon verrückt, dass wir 6 Monate unseres Lebens, und vielleicht ist das bei euch auch so gewesen, für einen Tag hingeben. Für einen einzigen Tag. Und dann, wenn man doch eigentlich denkt, jetzt muss es doch perfekt werden, jetzt kann doch nichts mehr schieflaufen, genau dann passiert etwas. Passiert genau das, was sich niemand gewünscht hat. Fast ein Albtraum, könnte man sagen. Es gibt ein Problem. Ein Problem mit dem Wein. In Johannes 2, Vers 3 erzählt nämlich dort die Geschichte, dass Maria zu Jesus kommt und sagt, und als es an Wein mangelte, sagte die Mutter Jesu zu ihm, wir haben keinen Wein mehr. Und ihr müsst euch vorstellen, wir haben keinen Wein mehr, ist nicht nur eine Information. Ja, wenn ich euch sage, dass Äpfel gesund sind und dass Sport wichtig ist, dann ist das nichts anderes als eine Information. Aber das verändert nichts. Durfte ich lernen. Vor ein paar Wochen. Und genau so ist diese Aussage im ersten Moment einfach nur eine Information. Sie haben keinen Wein mehr. Fertig. Aber wisst ihr, wenn ich diese Aussage so lese, dann kommt in mir irgendwie das Gefühl hoch, das ist ein bisschen anders, wenn das eine Frau sagt. Wenn ich so an meine Ehe denke, dann gibt es da manchmal Momente, an denen mir meine Frau manchmal sagt, Lukas, der Müll ist voll. Ja? Und dann weiß ich, ich nehme es zur Kenntnis, danke, ja, ich habe es auch jetzt wahrgenommen. Aber was ist damit denn gemeint? Ist das nur eine Information oder geht es hier mehr darum, dass hier eigentlich eine Bitte da ist? Zumindest sagt meine Frau mir das, weil sie mir zutraut, dass ich das ändern kann. Und ich glaube, dass das für Maria genauso war. Sie kommt zu Jesus, weil sie ihm zutraut, dass er derjenige ist, der etwas an dieser Tatsache ändern kann. Und wisst ihr, damit wir ein bisschen noch besser verstehen können, wo die Reise hingeht, was der Wein eigentlich zu bedeuten hat, möchte ich euch gerne etwas mitnehmen in die Bedeutung des Weins. Wir möchten uns einmal ganz kurz den Wein und seine Bedeutung in der Bibel angucken. Ich habe hier 3 Verse für euch rausgesucht. Der erste steht im Psalm 104, Vers 15. Damit der Wein das Herz des Menschen erfreut, seine Gestalt schön wird vom Öl und das Brot das Herz des Menschen stärkt. Oder auch ein weiterer Text, den wir finden in Prediger 9, Vers 7. Dort heißt es, so geh hin und iss dein Brot mit Freuden. Trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dein Werk gefällt Gott. Und noch ein dritter. Sie, in Amos 9, Vers 13, sie, es kommt die Zeit, sagt der Herr, da wird man gleichzeitig ackern und ernten und gleichzeitig keltern und säen. Und die Berge werden von süßem Wein triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Ihr Lieben, was möchten uns diese Verse über den Wein denn sagen? Ich glaube, dass Johannes, der Schreiber dieser Geschichte, dass er mit dieser Geschichte eines uns gerne sagen möchte. Ein Leben ohne Christus ist ein Leben ohne Wein. Ich glaube, dass er verstanden hat, was die Bibel sagt. Denn die Bibel sagt, Wein ist ein Symbol für Freude, für ein gelingendes Leben, für Segen. Und ohne Wein droht dieser Gesellschaft, dieser Hochzeitsgesellschaft hier eine Katastrophe. Und genau das bringt Maria hier zum Ausdruck. Sie haben keinen Wein mehr. Es wäre interessant gewesen, hier an dieser Stelle mal zu wissen, wie Maria das gesagt haben könnte. Und Jesus' Antwort darauf kommt prompt. In Johannes 2, Vers 4 lesen wir, Jesus sagte zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das lest. Für mich zeichnet sich hier ein Bild von Jesus, das ich nicht kenne. Frau? Im Griechischen finden wir das Wort Gynai, was eben hier auch mit Frau übersetzt werden kann. Aber irgendwie ist es doch sehr komisch, dass ein Sohn seine eigene Mutter mit Frau anspricht. Aber wisst ihr, ihr Lieben, Jesus macht hier eine ganz entscheidende Grenze. Er möchte etwas klarstellen. Und zwar, dass sein Handeln nicht mehr familiären Forderungen oder familiären Erwartungen folgt, sondern allein den Willen seines Vaters. Das ist das, was Jesus an dieser Stelle mit diesem Wort, mit diesen Sätzen hier oder mit diesem einen Satz seiner Mutter mitgeben möchte. Für uns heute könnte man sagen, Mama, ich hab dich lieb. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, in dem ich auf eine andere Stimme hören muss. Nicht nur unbedingt, was du dir wünschst, was dir wichtig ist, sondern was der Auftrag meines Vaters an mich ist. Und ich weiß nicht ganz genau, was zwischen Vers 5 und Vers 6 passiert, aber Maria sagt, was er euch sagt, das tut. Das sagt sie zu den Dienern. Und für mich ist das irgendwie nicht ganz zufriedenstellend. Ich würde mir wünschen, dass doch Maria jetzt sagen würde, Mensch, Jesus, weißt du, was jetzt gleich passieren kann? Weißt du, was das bedeutet? Weißt du, was das mit dem jungen Paar machen wird, wenn sie jetzt auf einmal kein Wein mehr haben? Aber Maria ist nicht wie ich. Maria vertraut. Maria sagt, okay, das, was er sagt, das, was er euch gleich sagen wird, das tut, was auch immer es sein wird. Ich möchte vertrauen. Und für mich ist dieses Verhalten überraschend, aber ich lerne daraus etwas. Und das möchte ich euch heute gerne mitgeben. Eins meiner Keypunkte dieser heutigen Predigt ist, Glauben heißt nicht, Jesus vorzuschreiben, wie er zu handeln hat, sondern ihm zuzutrauen, dass er etwas an der Situation ändern kann. Und wenn es dem Willen seines Vaters entspricht, es auch tun wird. Wie oft versuchen wir, Jesus sein Handeln vorzuschreiben? Herr, wenn du das machst, dann werde ich gehen. Dann werde ich alles liegen und lassen und dann werde ich in deinen Dienst treten. Herr, wenn du mir noch das schenkst oder wenn du das für mich tust, dann werde ich. Und ja, wir dürfen auch mit unseren Wünschen und wir dürfen auch mit Versprechen zu Gott kommen. Aber wie oft fordern wir Gott eigentlich dazu auf, so zu handeln, wie wir das möchten? Maria geht hier anders vor. Sie kommt im Vertrauen. Und so finden wir in dem nächsten Vers auch einen Wendepunkt. Und fragt mich nicht, was genau dazwischen passiert ist. Zwischen Vers 5 und Vers 6 ist irgendetwas passiert, das Jesus dazu veranlasst, etwas zu tun. Und wir lesen Johannes 2, Verse 6 bis 8. Es waren dort aber 6 steinerne Wasserkrüge, aufgestellt nach der Sitte der jüdischen Reinigung. Und jeder fasste 2 oder 3 Maß. Jesus sagte zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Und er sagte zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Und weiter heißt es, Verse 9 bis 10, als aber der Speisemeister den Wein probierte, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, rief der Speisemeister den Bräutigam. Und sagte zu ihm, jeder gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken geworden sind, dann den schlechteren. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Jesus macht aus geschmacklosem Wasser Wein. Hier passiert ein Wunder. Jesus sorgt dafür, dass die Hochzeit weitergehen kann. Und ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, aber für mich ist das so, als würde Jesus hier eine der größten Hochzeitsgeschenke für dieses junge Paar machen. Denn er macht nicht nur ein wenig Wein. 6 dieser Wasserkrüge, die 2 bis 3 Maß Krüge mit frischem Wein beinhalten, wisst ihr, was das bedeutet? Wir sprechen hier von ca. 600 Liter frischem, süßen Wein. Ein Geschenk für sie. Denn das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Warum handelt Jesus so? Warum sagt er erst, meine Zeit ist noch nicht gekommen? Und dann tut er es aber scheinbar doch. Wie funktioniert das? Wisst ihr, ihr Lieben? Ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass Jesus Erbarmen hat. Dass Jesus Erbarmen mit dem Hochzeitspaar hat. Erbarmen mit den Verwandten, die ebenfalls viel, viel Zeit hineingesteckt haben und wo es viel auch um Ehre ging. Mit all diesen Leuten, mit den Freunden, mit den Verantwortlichen, vor allem mit der oder demjenigen, der für den Wein zuständig war, Jesus hat Erbarmen mit ihnen. Und Jesus möchte die Schande, die das Brautpaar gleich überflügeln würde, und auch die Schande über denjenigen, der vielleicht sich um das Getränk hätte kümmern sollen, er bewahrt das junge Paar vor all dem, vor Schande, vor Scham. Und wisst ihr, das ist bis heute nicht anders. Jesus möchte auch uns vor Schande und Scham bewahren. Er möchte, dass diese Feier, wie wir sie hier zu Kana sehen, nie endet. Und so lädt er uns ein in eine neue Feier. Jesus möchte mit uns eine neue Feier erleben. Und so lädt er dich und mich dazu ein. Er bereitet sie jetzt gerade vor. Und wenn er kommen wird, uns dann zu sich zu nehmen, dann werden wir gemeinsam diese Feier wieder erleben. Mit süßen, frischen Getränken. Aber wie auch auf der Hochzeit zu Kana, gibt es in unserem Leben auch manchmal Momente, wo der Wein ausgeht. Momente, wo Hoffnung schwindet, Freude fehlt und die Freiheit, die innere Freiheit zu tun und zu lassen, was man möchte, manchmal sogar weg ist. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade zu euch und euren Herzen spreche, aber wie oft versuchen wir, das dann wieder voll zu kriegen. Diese leeren Becher mit selbst eingeschenkten Wein zu füllen, indem wir ständig auf irgendwelchen Internetseiten scrollen, uns mit Drogen schnell und leichtfertig wieder glücklich stellen oder aber uns durch andere Dinge ablenken lassen. Jesus möchte dich neu machen. Er möchte, wie ich in der Kindergeschichte gezeigt habe, diesen Behälter, dieses Glas, möchte er neu machen, voll machen. Und genau das dürfen wir auch in Galater 5, 22 bis 23 lesen. Er möchte uns mit neuen Dingen füllen und dass wir die auch in uns tragen. Die Frucht aber des Geistes, so heißt es, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Damit möchte Jesus uns füllen. Und auch jetzt, wo wir im neuen Jahr wieder eine Entscheidung treffen möchten, wie möchten wir uns füllen lassen? Da möchte Jesus uns genau mit diesen Dingen füllen. Und wie es auch schon zu Beginn hieß, in Johannes 15, Vers 11, ich möchte es gerne nochmal vorlesen, das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude dadurch, füge ich hinzu, vollkommen wird. Durch Jesus in unserem Leben. Ihr Lieben, ich möchte euch gerne etwas illustrieren. Und dazu brauche ich jetzt kurz diese 2 Gläser. Vielleicht trägst du heute in deinem Glas immer noch alten Wein vom letzten Jahr. Einen Wein, den du eigentlich schon längst loswerden wolltest. Etwas, das sich vielleicht auch schon eine längere Zeit heruntergezogen hat. Ein Wein, der eigentlich klar sein sollte, schön sein sollte, süß sein sollte, dich erbauen sollte. Der aber so aussieht. Nicht klar. Trüb. Und wenn jemand probieren mag, wissen wir auch gleich, wie er schmeckt. Ein Wein, der im ersten Moment vielleicht, wenn man durstig ist, gut aussieht. Man braucht irgendwas Schnelles, man möchte gar nicht lange suchen, man möchte einfach schnell zu seinem Glas kommen. Vielleicht ist das ein Wein, den du gerade noch mit dir herumträgst. Vielleicht aber sieht dein Glas auch so aus. Vollkommen leer. Nichts mehr drin. Irgendwie ganz leer. Und vielleicht sehnst du dich nach süßem, frischen Wein. Vielleicht sehnst du dich jetzt gerade in den letzten Tagen, wo es auch oft ja hier auch sehr dunkel wird im Bogenhofen, vielleicht sehnst du dich da nach echter, tiefer, wahren Freude. Nach einer Freude, die nicht mehr verschwindet, die anhaltend ist. Eine Freude, die diesmal wirklich anhält. Dann möchte ich dich einladen, dass du, so wie ich heute mein Glas mitgebracht habe, dass ich euch gerne hier zeige, dass du dein Leben wie dieses Glas heute vor Jesus bringst. Dass du dein Herz vor ihm bringst und sagst, Herr, ich möchte mich mit süßem Wein füllen lassen. Ein Wein, der so aussieht, süß, der gut riecht, von dem man gerne trinkt. Und ich trinke auch gleich. Ein Wein, der eine Freude mit sich bringt, die anhaltend ist. Wenn du genau solch einen Wein in deinem Leben gerne kosten möchtest, dann lade ich dich ein. Wir haben ein wunderschönes Jahr vor uns. Ein ganzes Jahr, in dem du dich füllen lassen kannst und gleichzeitig aber auch kosten darfst von dem besten Wein, den Jesus geben möchte. Und der schmeckt sehr süß. Aber es ist deine Entscheidung, wie dein Glas nächstes Jahr, dieses Jahr, 2026, aussehen soll. Und so möchte ich dich also einladen, trenne dich von Dingen, die dich nicht füllen. Trenne dich von Dingen, die dich aussaugen, die dir Kraft rauben, die dir das wegnehmen, das dich doch eigentlich antreiben sollte. Löse dich von Dingen, die du doch sowieso schon so lange schon weglegen wolltest. Lass dich in diesem Jahr ganz auf Jesus ein und erlebe du seine Liebe und erkenne seinen Plan für dich in diesem kommenden Jahr. Ihr Lieben, ich möchte, dass wir als Gemeinde in diesem Jahr gefüllt werden von Jesus. Ich möchte, dass wir, du und ich, jeder einzelne von uns, von seiner Liebe, von seinem Erbarmen kosten dürfen und auch zehren dürfen. Manchmal kommen Tage, wie ich anfangs schon gesagt habe, die sehen nicht schön aus. Die sind grau, die sind düster. Das sind Momente, wo wir vielleicht denken, wo ist der Wein in meinem Leben hin? Aber das Schöne ist, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass Jesus uns füllen möchte und dass es auch in unserem Leben auch schon Zeiten gab, in denen der Wein schon da war. Und auch an diese Momente dürfen wir uns erinnern. Genau dafür hat sie Gott uns auch gegeben. Das ist mein Wunsch. Für uns als Gemeinde, für dich ganz persönlich und auch für dich, der du gerade von zu Hause aus zusiehst. Dass du Jesus in diesem Jahr erleben darfst, als jemand, der dich erneuert, der dich neu macht, der dich wieder füllt mit süßen, guten Wein. Und so möchte ich gerne schließen mit dem Anfangstext, den ich für diese Predigt leicht angepasst habe, dass seine Freude in uns bleibt und unsere Freude durch ihn vollkommen wird. Das wünsche ich uns, ihr Lieben. Und damit wünsche ich euch gottesreichen Segen für das kommende Jahr und nochmal ein frohes Neues. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.